Hi, das ist Bildungsblick. Du hörst die 6. Folge der 1. Staffel München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. In dieser Staffel beziehen wir uns immer wieder auf vorherige Folgen. Wenn ihr die ersten Folgen also noch nicht kennt, dann hört doch da mal rein. Ansonsten bleibt einfach dran. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung des BLLV Wirtschaftsdienstes. Heute wollen wir die 1. Staffel abschließen und sprechen dazu mit Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLVs. Wir wollen von ihr wissen, was sich seit Start unserer Staffel geändert hat und auf welche Veränderungen im Bildungssystem wir in Zukunft hoffen können. Dazu schauen wir auch auf den Koalitionsvertrag und auf die neue Kultusministerin. Bleibt also gerne dran für die letzte Folge dieser Staffel. Folge 6. Aufbruch oder Stillstand? Aktuelles aus der bayerischen Bildungspolitik. Simone, schön, dass du bei Bildungsblick bist. Hallo, grüß dich.
Ich freue mich drauf.
Ganz besondere Folge. Es ist nämlich nicht nur die letzte Folge dieser Staffel, sondern auch meine letzte Folge als Moderator hier für Bildungsblick.
Oh.
Aber das Gute ist, dass es mit dir ist, Simone, weil wir haben schon zusammen angefangen. Eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben, die war ja mit dir und jetzt kann ich mit dir enden. Also da schließt sich ein Kreis, das freut mich sehr. Hm. Und es ist auch noch eine besondere Folge, weil wir jetzt ja die Staffel abschließen und da haben wir über ganz, ganz viele Themen gesprochen. Es ging um Chancengleichheit, es ging um die Ausstattung an Schulen, die Frage, was Bildung überhaupt soll, Lehrkräftemangel. Und wir haben immer wieder festgestellt, dass diese Erzählung, dass Bayern Bildungsbundesland Nummer 1 ist, dass das ziemliche Augenwischerei ist. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass gerade viel über Bildung gesprochen wird und zwar mehr als sonst. Wie siehst du das denn? Hast du auch das Gefühl, dass Bildung gerade mehr in den Fokus rückt?
Also erstmal muss ich sagen, lieber Gerrit, dass es erfolgreich war, deine Staffel, und dass ich dir sehr danke und dass ich schön finde, dass ich mit dir starten und enden kann, aber dass es auch traurig ist, dass du dann sozusagen in der Rolle raus bist. Und was ist sozusagen aktuell traurig in der Bildungspolitik oder was ist es, was uns aktuell beschäftigt? Also ja, es wird viel über Bildung gesprochen. Ja, viele Menschen sind kritisch, ob die Bildung hier in Bayern wirklich so exzellent ist, wie es uns erzählt wird. Und ja, viele stellen das offensiv in Frage. Und andere aber, und das ist jetzt genau die Range, in der wir uns bewegen, halten so sehr fest an eben Altem und an dieser Story und an diesem Mythos, es ist hier alles gut, dass wir genau lernen müssen, da zu parieren. Also wie nehmen wir die ernst und mit und pushen die, die sagen, es muss sich doch jetzt endlich mal was ändern, und kriegen trotzdem die anderen Bewahrer, die auch nur vor einer minimalen Veränderung Angst haben, auch irgendwie in die Diskussion. Und das ist Aufgabe unseres BLLVs. Ich bemühe mich stets.
Deswegen bist du ja mit allen im Dialog, sprichst mit allen. Wie würdest du es denn bewerten? Wir haben das letzte Mal gesprochen zu Anfang der Staffel. Das war zum Beginn des Schuljahres 2022/23. Da hast du viel gesagt zum Lehrkräftemangel. Was würdest du sagen, wie hat sich seitdem die Situation bildungspolitisch in Bayern verändert?
Also wenn du fokussierst auf den Lehrkräftemangel, dann haben wir im Grund-, Mittel- und Förderschulbereich 0,0 Änderung, eher noch eine Verschlechterung erfahren. Und wir haben im Realschulbereich und im Gymnasialbereich so etwa ab 2025, 2026 dieses Damoklesschwert über uns, dass da dann der Lehrermangel richtig zuschlägt. Also müsste ich jetzt eigentlich sagen, nein, es hat sich leider da nichts verbessert im Bereich des Lehrermangels. Ganz im Gegenteil, andere Schularten kommen jetzt noch hinzu. Was aber in so einer Krise sich vielleicht dann doch verbessert hat, ist, wie wir damit umgehen. Ja. Und wer ist denn jetzt wir? Also sowohl die Politik als auch die Lehrer, als auch die Gesellschaft, die Kinder. Da würde ich gerne mal was dazu sagen, was sich da verändert hat. Also ich weiß noch, als ich als Präsidentin vom Lehrermangel sprach, hat man oft gesagt, na ja, klar, also dieser BLLV jammert stets, Lehrer jammern eh nur und benennen nur die Stolpersteine und sagen nicht, was eigentlich gut ist an dem Beruf, und immer langt's nicht und egal wie viel wir investieren, es reicht hinten und vorne nicht. Dieser diese Einstellung von manch Politikern gegenüber dem BLLV hat sich geändert, weil nämlich jetzt die Politik, und da würde ich jetzt mal alle in einem Boot sehen, weil es gibt niemanden mehr, der die Chance hat, zu leugnen, dass es einen Lehrermangel gibt, weil wir so viele Indizien haben, dass es nicht mehr zu leugnen ist. Also wenn Unterricht ausfällt, wenn Menschen an der Schule arbeiten, die nicht mal Lehrer sind, wenn wir Klassen zusammenlegen, wenn Lehrerinnen und Lehrer zwischen zwei Klassen hin und her jumpen, wenn Schulleiter Elternbeiratssitzungen machen und die Vertretungspläne offenlegen und um Verständnis bitten, dann ist es einfach so, dass auch jeder Politiker schnallt, ich kann jetzt nichts mehr verschönern, ich kann jetzt kein Rüschchen mehr rumsetzen, ich muss die Hosen runterlassen und ich muss ehrlich sagen, ja, auch bei meinem Kind fällt Unterricht aus, ja, die Nachbarn, jeder Politiker hat Nachbarn, Kinder, ist Oma, Opa, kriegt es live mit. Ja, die Nachbarn sagen, die Kinder kommen schon wieder um 10.35 Uhr nach Hause. Was ist denn da los in der Schule? Eigentlich wäre doch bis 12.15 Uhr Unterricht. Es kann niemand mehr leugnen, also hat sich da was geändert. Die Gesellschaft hat es gemerkt, die Politiker können es nicht mehr unter den Tisch kehren und deswegen befinden wir uns in einer Krisenintervention im Sinne von, was machen wir denn jetzt damit? Also was machen wir mit dem Lehrermangel? Wer stopft die Löcher? Und wenn ich dich anschaue, dann denke ich natürlich immer noch an Studierende. Und das ist ja jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Wenn jemand, der im dritten Semester ist, jetzt schon Klassleitung einer dritten Klasse hat, dann müssen wir uns kurz mal die Frage stellen, ob das schön ist, ob das professionell ist, ob das gut für den Studierenden ist, für die Kinder, für die Bildung insgesamt, für die Bildungsqualität oder ob das ein Löcherstopfen ist, wo man schon ein bisschen kritisch sein könnte. Und das sind alles Marken, das sind alles Zeichen dafür, dass wir es also bei den Kindern haben, die fragen, hey, warum haben wir keine AGs mehr? Hey, warum gibt's keine Sportdifferenzierung? Warum hilft mir keiner in der Förderung? Die Eltern, die merken, die Kinder kommen eher nach Hause. Die Politiker, die es nicht mehr leugnen können. Und wir Lehrerinnen und Lehrer, die alles dafür tun, dass wir die anderen onboarden und mitnehmen. Und diese Realitäten lassen nicht mehr los. Also die lassen dich nichts mehr leugnen. Deswegen ja, zentrales Thema leider immer noch der Lehrermangel, aber anders konnotiert, anders bewertet und mit einer ganz anderen Offenheit diskutiert.
Also es ist schon mal schön, dass haben wir auch festgestellt, dass sich da im Diskurs was verändert hat, insofern als dass es mehr ins Bewusstsein gerückt ist, dass die Leute da auch wirklich sich ehrlich machen und sagen, so ist es, wir können es nicht mehr leugnen. Jetzt ist aber natürlich gleich die Frage, wir sind schon beim Thema drin, bleiben wir doch da, wie bewertest du denn die Maßnahmen, die da jetzt schon aufgelegt wurden und vielleicht auch Maßnahmen, die noch kommen können? Also jetzt gerade aktuell wurden ja mehrere Sachen wieder ins Gespräch gebracht, Stundenkürzungen, es ging um die Teilzeit. Aber kannst auch gerne auf andere Sachen eingehen, also Maßnahmen, die es schon vorher gab. Was glaubst du, ist da aus deiner Sicht gut gelaufen und was sind da auch Sachen, die wahrscheinlich eher die Lage nur noch schwieriger machen, vielleicht auch die Attraktivität des Berufs senken?
Also ich möchte mal an der Stelle ganz eng an meine eigentliche Aufgabe erinnern, die nämlich eines Lehrerverbandes. Und wenn wir all die Strömungen sehen, zu was das jetzt alles führt, wir können gleich über den PISA-Schock diskutieren, über die Konsequenzen, die die Ministerin zieht, über die Konsequenzen, die der Ministerpräsident zieht. Das können wir alles machen, aber zuvörderst möchte ich Folgendes mal in den Mittelpunkt rutschen. In der Grundschule haben wir seit Jahren Lehrermangel. Wir sind jetzt sozusagen an der Spitze des Eisbergs angekommen. Wir merken, dass alle Welt drüber redet, was soll in dieser Grundschule eigentlich an Kernkompetenzen passieren. Und es sind justament die Lehrerinnen und die Lehrer, die aufgrund des Sparmaßnahmenpakets von Piazzolo 2022 ja schon mehr gegeben haben, mehr Stunden geben, Einschränkungen hinnehmen haben müssen, seitdem durchhalten, die Corona-Zeit mit durchgestanden haben, Einschränkungen in der Altersteilzeit haben. Also wo will ich denn jetzt mal hin als ersten Punkt? Diejenigen, die am meisten betroffen waren, sind die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer. Alle übrigens, auch die Förderlehrer, auch die Fachlehrer, auch die Schulleitungen, die Seminarleitungen, also alle in diesem Boot der Grundschule, sage ich mal. Und die sagen jetzt, hey, jetzt langt's mir dann mal. Ich brauche jetzt Arbeitsbedingungen zurück, die mir längerfristig eine Chance geben, in dem Beruf noch irgendwie resilient zu stehen. Und deswegen würde ich an deine Frage gerichtet, gerne antworten. Maßnahmen müssen trotz des Lehrermangels an der Grundschule jetzt so sein, dass die Lehrerin durchhält, dass wir nicht noch mehr berufsunfähige, dienstunfähige, teildienstfähige, zu früh oder viel zu früh in Pension gehende, ausgebrannte, unmotivierte Lehrerinnen und Lehrer bekommen. Wir müssen jetzt die Staatsregierung aufrufen, das haben wir jetzt auch erst gemacht in einer Pressekonferenz, die auch gut gehört wurde und von der Ministerin nicht negiert wurde. Wir müssen alles dran tun, dass das Piazzolo-Maßnahmenpaket zurückgenommen wird und die Grundschullehrerin wieder Arbeitsbedingungen kriegt, die es ihr erlauben, durchzuhalten. Und jetzt fällt mir das ein bisschen schwer, das so allein stehen zu lassen, weil es natürlich ein Aspekt ist, weil wir halt ja auch neben dem Lehrerverband, der dafür kämpft, dass Lehrerinnen und Lehrer gesund werden, wieder gesund bleiben, halt auch die sind, die bildungspolitisch hinschauen und auch gesellschaftspolitisch hinschauen. Und da muss ich an der Stelle schon mal sagen, wenn wir den PISA-Schock erneut erlebt haben und gleiche Hilflosigkeit wiedersehen wie schon mal, dann ist halt an einer Schraube dringend zu drehen. Und dann redest du und reden wir über die Attraktivität des Lehrerberufs. Ja, es geht darum, dass dieser Beruf attraktiver wird und ihn mehr junge Leute mit voller Überzeugung studieren, im Studium nicht abbrechen, nach dem Studium ins Referendariat gehen, nach dem Referendariat dabei bleiben und nicht nach 5 Jahren überlegen, wo könnte ich denn jetzt aussteigen. Also alles muss getan werden für die Attraktivität des Lehrerberufs, weil die Kinder haben es verdient. Alle Kinder haben Lehrer verdient in der Schule. Alle Kinder haben beste Experten verdient. Alle Kinder haben verdient, dass ihnen individuell geholfen wird. Und ich muss jetzt einfach mal an der Stelle auch wieder sagen, derjenige, der Lehramt studiert hat, kann Lehramt. Derjenige, der sich professionell hat ausbilden lassen, ist Profi. Natürlich brauchen wir zum Löcherstopfen jetzt auch andere. Funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber um Bildungsqualität zu halten, um PISA-Schocks in irgendeiner Weise professionell zu bewältigen, braucht es bestens ausgebildete Lehrkräfte. Und wenn die Arbeitsbedingungen vorfinden, die erfüllend sind, dann bleiben sie gesund und dann sind sie die besten Werbeträger für, da braucht man überhaupt keine Kampagne, sie sind die besten laufenden Werbeträger für diesen Beruf.
Dabei bist du jetzt schon bei einem Punkt, den ich auch mit auf der Agenda hatte, den ich nämlich auch sehr, sehr spannend finde, weil es ist ja letzten Endes, es kann ein Teufelskreis sein oder eben eine Positivspirale. Jetzt scheinen wir gerade in einem Teufelskreis zu stecken, weil natürlich auch viele Berichte in die Richtung gehen. Es ist schwierig, auch ja ein realistisches Bild gezeichnet wird, was ja auch gut ist. Und jetzt gibt es eben einige, die sagen, ja, das geht jetzt aber nicht. Ihr macht den Beruf madig dadurch, dass ihr das so darstellt. Und ich bin da der Meinung, don't kill the messenger, also nicht die Leute verurteilen, die es sagen, sondern an den Wurzeln anpacken. Wie reagierst du auf diese Kritik, die ja auch immer wieder vermehrt kommt und wo dann gesagt wird, Lehrkräfte, stellt euch doch hin und werbt doch aktiv für euren Beruf?
Wir würden unseren Beruf schlecht reden, heißt es. Und wir müssen aber mal ganz kurz überlegen, wer ist denn wir? Wir sind ein Lehrerverband. Ja, ich bin eine Lehrerin als Individuum, aber ich bin jetzt hier auch in der Öffentlichkeitsarbeit, in der politischen Arbeit, in der Arbeit in der Gesellschaft, auf Podien und sonst wo, in einem Podcast wie dem jetzigen, als Präsidentin eines Lehrerverbands gefragt. Und wir sind Lobbyisten. Und Lobbyisten kämpfen für bessere Arbeitsbedingungen ihrer Mitglieder, so. Und das sind Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn die aktuellen Arbeitsbedingungen so sind, dass ganz viele, und die Zahlen sprechen hier für sich, in die Dienstunfähigkeit rutschen, in die begrenzte Dienstfähigkeit rutschen, dass die Amtsärzte nicht mehr wissen, wo vorn und hinten ist, dass wir vor Ort so viele Krankheitsfälle haben, auch Langzeitkrankheitsfälle, dass wir nicht mehr wissen, wo ein und aus ist, dass wir Bedingungen erleben, dass der Beruf nicht mehr erfüllend ist, weil ich 3 Klassen 2 Stunden parallel führen muss, weil ich vertreten muss, weil ich merke, ich kann den Kindern nicht mehr gerecht werden, dann kann ein Lehrerverband nicht schweigen. ich komme da aus der Nummer ganz gut raus. Und zwar habe ich sehr bewusst den Lehrerberuf gewählt. Ich wollte Lehrerin werden. Mein Vater war Lehrer. Ich habe mir das genau angeschaut, welche Schulart. Und ich wusste, es ist ein erfüllender Beruf für mich. Der ist es immer noch. Ich würde auch morgen sofort wieder an die Schule gehen. Und ich wüsste, dass es schöne Erlebnisse geben wird. Ich wüsste auch, dass ich das wieder erleben könnte, was mich angetrieben hat. Und wenn ich in der Stadt einen ehemaligen Schüler treffe, was erst neulich wieder der Fall war, ich treffe andauernd irgendwelche, und die gehen dir nicht aus dem Weg. Und die bedanken sich heute noch und die zeigen mir auf ihrem Handy ihr Auto und das Haus und die Kinder und ihren Beruf und dass sie alles geschafft haben. Und dann sagen sie auch noch den Satz, der rührend ist, wenn ich sie nicht gehabt hätte. So, dann ist es immer noch der schönste Beruf. Ich erzähle diese Stories. Sie sind echt, sie sind wahr. Sie führen zu Posts auf Insta von mir, die die meisten Likes haben. Wir machen das schon, auch ich mache das und sage, es ist der schönste Beruf. Als BLLV-Präsidentin muss ich hinzufügen, wenn er Rahmenbedingungen vorhält, die uns selbsterfüllend tätig sein lassen können, die mir Satisfaction geben, die mir eine Befriedigung geben, die mir zeigen, dass diese Kinder lachen, wenn sie gehen und dass Jugendliche in der 7., 8. Klasse nicht sagen, das war der geilste Schultag ever, das wird ja nicht passieren, aber wenn sie gehen, sind sie nicht zermürbt, sie sind aufgebaut. Sie sagen irgendwie, hey, vielleicht, ich habe es verstanden. Es war eigentlich gar nicht schlecht heute, das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Das ist das Schönste, was es gibt und das sage ich. Einerseits und trotzdem sage ich, dass wir alles dafür tun müssen, dass die Inklusion besser gelingt, dass die Integration ganz anders gelingen kann, dass wir ganztags Bildung vorhalten, dass wir dringend individuelle Förderung brauchen und dass wir unbedingt im Bereich der Digitalität nicht nur Hardware brauchen, sondern höchste Professionalisierung. Das waren jetzt die Big Five, die ich benannt habe, die nenne ich immer, weil es noch viel mehr gibt, aber es gibt seit Ewigkeiten rede ich von den Big Fives und da braucht es beste Bedingungen, damit ich gute Inklusion mit den Kindern leben kann und zufrieden nach Hause fahre. Und wenn wir das nicht tun, dann muss eine Lobbyistin sagen, warum nicht? Immer mit dem Ziel, dass sich diese Bedingungen ja dann verbessern können. Wir beteiligen uns ja, wir sitzen stundenlang mit der neuen Ministerin im Kultusministerium, ein sehr guter politischer Stil, den Frau Stolz an den Tag legt, und diskutieren das in die Tiefe. Wir diskutieren nicht nur im BLLV stundenlang. Nein, wir diskutieren jetzt auch am Kultusministerium. Sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Jetzt sind 100 Tage vorbei in dieser Funktion, die Ministerin inne hat und das Kabinett sozusagen neu gebildet wurde. Jetzt muss man dann halt gucken, wo genau führt's hin. Ich weiß jetzt, dass gerade in der jetzigen Zeit auch sehr viele Dinge von ihr nach außen getragen werden sollen. Und da muss jetzt natürlich schon sich diese dialogische Politik so zeigen, dass genau die Bedingungen, die wir verändert haben wollen, auch verändert werden. Und dann sind auch wir durchaus Werbeträger für diesen Beruf, aber nur, wenn die Bedingungen eben stimmen.
Ja, wunderbar. Also schön. Freut mich. Das hat mich nochmal richtig abgeholt. Ich kann es nur unterstreichen, mir geht es genauso. Es gibt diese Momente und sie werden häufiger, wenn die Rahmenbedingungen passen. Ich möchte nochmal eine Detailfrage stellen und lass uns dann gerne noch auf die großen Fragen eingehen. Die Detailfrage geht nochmal zum Thema Lehrkräftemangel und die, du hast es ja auch schon angesprochen, die Frage, wie kriegen wir die oder wie behalten wir die Leute im System? Da gibt es jetzt gerade aktuell eine Kommission, die sich beschäftigt, auch mit der Frage, ob das Studium im Bereich Lehramt verändert wird. Was können wir da hoffen? Wie geht es da weiter?
Die von der Staatskanzlei eingesetzte Kommission zur Lehrerbildung ist ein richtiger Weg, um alle Profis an den Tisch zu holen. Da sitzen Wissenschaftler aus allen Universitäten in Bayern, an denen Lehrerbildung stattfindet. Da sitzen Studierendenvertretungen und die Verbände. Und dieser Dialog findet statt im Auftrag der Staatskanzlei in Kooperation des Wissenschaftsministeriums mit dem Kultusministerium. Könnte man jetzt erstmal sagen, alle Bedingungen sind gut. Man gibt sich viel Zeit. Ein Jahr haben wir uns gegeben. Ich bin Teil dieser Kommission. Wir haben uns auch der Verschwiegenheit verpflichtet im Sinne von, wir wollen in Ruhe nachdenken und nicht gleich alles in die Medien blasen und dann wird es zerrissen von dem einen oder dem anderen und dann ist es weg. Wir haben 4, 5 Fragen gestellt bekommen von der Staatskanzlei als Auftrag. Wir haben es ein Stück weit erweitert. Es ist ein sehr agiles, sehr professionelles Gremium, wo sehr viel Kontroversen ausdiskutiert werden. Jetzt fragst du, was da rumkommt. Ich kann jetzt schon sagen, dass da profunde Papiere entstehen, sehr gute Aussagen. Wir haben kein konsensuales Prinzip vereinbart. Es kann auch mal was stehen bleiben, wo wir uns auch nicht so ganz einig sind. Und diese Papiere, diese Ideen gehen dann an die beiden Ministerien, final dann ins Kabinett und an die Staatskanzlei. Und damit beginnt das Spiel. Also wir spielen alle Ideen durch, wirklich sehr profund und ich möchte es nochmal sagen, hochprofessionell. Wir nehmen uns viel Zeit, diskutieren sehr divers und versuchen dann schon natürlich Punkte zu fixieren, die in unser aller Gedankengut Platz haben können. Also das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich die unterschiedlichen Lehrerverbände auch mit ganz unterschiedlichen systemischen Voraussetzungen und systemischen Zielen da drin sitzen. Trotzdem aber merken wir, dass wir durch die Wissenschaftler und die Studierenden dann schon immer wieder auch zurückgeführt werden. Wo soll es denn, um was soll es denn eigentlich gehen? Aber ich kann nicht garantieren, dass sozusagen die guten Ansätze und die wirklich guten Visionen aus der Kommission dann übermorgen an die Universitäten in Bayern gehen. Erstens nicht, weil ich nicht weiß, ob das Kabinett das so annimmt. Zweitens nicht, weil die Autonomie der Universitäten eine deutliche Rolle spielt. Die Frage ist also dann, und über die darf ich, glaube ich, jetzt an der Stelle schon reden, wir haben uns in der Kommission auch Gedanken gemacht, wie sollen denn die Dinge, die da besprochen wurden, umgesetzt werden? Und auch das wird also ein Baustein sein. Und da wird sich dann schon zeigen, wie ehrlich sich die Politik wirklich macht. War es eine Showveranstaltung? War es mal wieder eine Kommission? Oder setzen Sie ernsthaft Ideen, müssen ja nicht gleich alle sein, schrittweise um?
Spannend. Natürlich auch ein bisschen schade, weil ich hatte gehofft, ich kann da mehr aus dir rauskitzeln, aber klar, natürlich ist es wichtig, dass die Arbeit dann auch vertraut bleibt und ist aber ein guter Einblick auch zu wissen, wie es da weitergehen kann. Lass uns jetzt auf die Sachen kommen, die du auch schon angesprochen hast. Es geht ja für uns als Lehrerverband nicht nur darum zu gucken, wie geht es den Mitgliederinnen und Mitgliedern, sondern auch, was geht bildungspolitisch voran? Du hast jetzt die 5 großen Sachen schon genannt und jetzt wäre für mich so die Frage in Verknüpfung mit der neuen Regierung, mit einem Koalitionsvertrag, der auch aufgesetzt ist. Was können wir so im Bereich Bildungspolitik, also vielleicht auch Veränderungen von der Regierung erwarten?
Also ich habe gerade vor meinen Augen den Koalitionsvertrag und wir haben eine Synopse erstellt im BLLV, welche Themen es sozusagen sind, die uns längerfristig begleiten. Erstmal muss man sagen, ist Bildung ganz vorne angesetzt. Da kann man dann sagen, das ist Show. Ich würde jetzt erstmal sagen, es ist ein Bekenntnis. Also die Bildung ist zentral positioniert. Die Bildung ist nicht auf 3 Seiten abgefrühstückt mit irgendwelchen allgemeinen Plattitüden, auch, aber eben nicht nur, sondern es gibt alleine im Kapitel Bildung 21 Themenfelder, die benannt sind, explizit mal grobmaschiger, mal sehr detailliert, was da getan werden soll. Und ich will jetzt einfach mal ein paar nennen, weil das zeigt, dass also der Koalitionsvertrag die richtigen Themen gesetzt hat und wir jetzt auch bei verschiedenen Themen schon sehr gut im Dialog sind mit dem zuständigen Ressort, also mit dem Kultusministerium, manchmal auch mit dem Sozialministerium, manchmal auch mit gemeinsam. Also wenn ich jetzt einfach mal hier lese, dann geht es da um die Berufseinstiegsbegleitung, um die Inklusion, um die mentale Gesundheit, um Deutschkenntnisse, um die Digitalisierung, um die Schulbeförderung, um kleine Schulstandorte, um die Lehrkräftegewinnung, um die Entlastung der Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben, um heilpädagogische Fachkräfte, um die Umsetzung von A13, was ja ein Erfolg des BLLVs auch war, um die Lehrer- und Ausbildungsbedingungen attraktiver zu gestalten, um Multiprofessionalität. So, und dann gibt es ein paar Punkte, die habe ich jetzt ausgelassen, die sind schon ein Schmankerl und bei denen muss man auch noch mal genauer hingucken. Also zum Beispiel festhalten am aktuellen Schulsystem. Wenn man jetzt sagt, dass die CSU und Freie Wähler-Koalition festhalten will am aktuellen Schulsystem, dann ist es für mich jetzt nicht einfach eine Karte, eine rote Karte, du darfst da nicht hinarbeiten, sondern es ist immense Motivation, das, was da formuliert ist, auszuhebeln, weil nämlich alle unsere bildungspolitischen großen Programme im BLLV rund um diese Big 5, aber auch noch ein paar andere Themen, zeigen, dass immer dann Schicht im Schacht ist, wenn diese Ideen an die systemische Grenze stoßen. Beispiel. Wir wollen einen anderen Lernbegriff, einen ganzheitlichen Lernbegriff, einen verständnisintensiven Lernbegriff, einen kompetenzorientierten Lernbegriff, das steht sogar im Lehrplan. Also wir würden gerne Veränderungen im Lernen implementieren, leben. Dies hat aber zur Konsequenz, dass ich ja dann auch andere Leistungserhebungen konzipieren muss. Wenn ich andere Leistungserhebungen konzipiere, sind die sehr modern, sind die Portfolio-like, sind die kompetenzorientiert, sind die prozessorientiert, sehr individualisiert, Portfolios, die Rückmeldungen geben auf unterschiedlichsten Ebenen. Sie können auch digital gestützt sein. Wir können Lernplattformen einsetzen und. Gruppenarbeiten, gemeinsame Präsentationen, Podcasts, so wie wir zwei das jetzt machen, die Jugendliche drehen und damit zeigen, dass sie verstanden haben, was Demokratie ist, weil sie einen coolen Podcast zur Demokratie in Bayern drehen. Also alle Möglichkeiten der innovativen Leistungsrückmeldung kannst du setzen. Wenn wir aber dann Abschulungszahlen haben, die an die Decke gehen, wenn wir Wiederholungszahlen haben, die hoch sind, wenn wir den Übertritt in der vierten Klasse haben, wenn wir Eltern haben und auch manche in der Gesellschaft, die sagen, Leistung muss wehtun, die 233 ist jetzt nun mal gesetzt und bei uns gibt es das vielgliedrige Schulsystem, das muss bleiben, dann stößt alle Idee zur Integration, zur Inklusion, zur Digitalität, zur veränderten Lern- und Leistungsmessung immer an die systemischen Grenzen der Leistungsbeurteilung des Systems, das sehr rigide ist, das sehr abspaltend ist, das sehr selektiv ist, das nicht die Chance gibt, jedem Kind so lange Entwicklungszeit zu geben, wie es bräuchte. Und deswegen motiviert mich die Formulierung festhalten am aktuellen Schulsystem, weil ich glaube, dass jegliche Diskussion, die wir gerade gehen, A13, veränderte Lehrerbildung, längeres gemeinsames Lernen, das hat alles irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun, in die Richtung geht, dass wir die Gesellschaft dahin kriegen. Nein, wir reden drüber. Und im BLLV gibt es jetzt schon eine Werkstatt, die genau da ansetzt. Also wir wollen jetzt wieder nachdenken, schlau nachdenken, professionell nachdenken. Was motiviert uns dieser Punkt 2 im Koalitionsvertrag festhalten am aktuellen Schulsystem, gerade das nicht zu tun?
Ich finde es super spannend, weil die Kultusministerin jetzt zumindest auf mich, der halt Medien konsumiert, der so ein bisschen liest, was berichtet wird über sie, so wirkt, als sei sie auch an vielen Themen sehr interessiert. Also zum Beispiel Inklusion hat sie sich ja groß auf die Fahne geschrieben, hat ja auch gleich eine am SFZ in München besucht zum Antritt. Und da wäre jetzt eben auch so meine Frage, glaubst du, dass sie, wenn sie dieses Thema so als Herzensanliegen hat, eben auch bereit sein wird, diese ja vielleicht systemischen Grenzen anzugehen? Also glaubst du, das ist eher jetzt so der Koalitionsvertrag, der die Grenzen setzt, oder ist die Ministerin da auch eher so, dass sie sagt, lieber mal nicht drüber sprechen?
Also ich glaube, dass die Ministerin sehr offen ist. Sie führt viele Zukunftsdialoge jetzt in allen Regierungsbezirken Bayerns mit über 1000 Menschen, die dann da beteiligt sind. Das soll alles zusammengefasst werden. Und ich brauche keine Glaskugel, um sagen zu können, dass viele Menschen ihr da erzählen werden, dass es um systemische Grenzen geht. Das wird sie dann wahrnehmen und wie sie damit umgeht und wie sie damit in der Koalition und im Kabinett und bei diesen Ministerpräsidenten durchkommt, das wird die Zeit zeigen. Das ist also für mich nicht ganz so easy, weil ich sehe bei ihr die Lust, Dinge auch größer zu denken, und glaube aber, dass eben die Beharrungskräfte im bayerischen politischen Spiel hier sehr hoch zu setzen sind. Also hohe Beharrungskräfte und Lust zur Innovation ist jetzt nicht schon ein Kuschelkurs. Das heißt, man muss das erst da mal finden. Wir werden ihr helfen, im Sinne von, dass wir immer wieder die sind, die auch über systemische Grenzen denken, die auch was sprengen wollen, die auch mal eine Revolution zumindest im Gedanken haben. Und dann überlegen wir uns, wie wir es professionell umsetzen. Also ich glaube, da spielt eine Rolle, wie stark sind die Beharrungskräfte der Koalition, wie stark setzt sich ein Ministerpräsident durch und wie sehr darf sie auch nicht im Koalitionsvertrag fixierte Themen angehen. Ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich hatte schon lange vorgeschlagen, dem Staatskanzleichef und auch dem Ministerpräsidenten eine Bewegung zu starten, wie sie auch in anderen Bundesländern der Fall ist, nämlich eine Bildungsbewegung von unten, einen Bürgerrat Bildung. Und ich weiß noch, wie heute, als mir dann einer der beiden parierte und sagte, ja, Moment mal, also wenn wir das jetzt machen, dann müssten wir ja alles ändern. Moment mal. Also das bedeutet ja andersrum, dass man Angst vor Veränderung hat und jetzt schon weiß, wenn man Bürgerinnen und Bürger beteiligen würde, hätten sie doch ganz wahnsinnige Vorschläge, ganz tolle Vorschläge, Vorschläge, die weit über das hinausgehen, was wir haben. Ja, und das ist ja genau das, was wir wollen. Also man darf ja zumindest mal drüber hinaus denken und dann muss man sich die Schritte überlegen, wie man da vielleicht hinkommt. Und im Koalitionsvertrag steht zum Beispiel auch, Punkt 11, kleine Schulstandorte erhalten. Das ist völlig zuwider dem Prinzip Festhalten am aktuellen Schulsystem. Da steht auch drin eine ganz starke Bekenntnis eben zur Inklusion. Das sind Widersprüche in sich. Und wenn jetzt eine Ministerin wie die Frau Stolz, und sie ist eine sehr intelligente Frau, das aufnimmt und das auch noch im Dialog mit der Bevölkerung diskutiert, dann wird sie genau an diese Grenzen stoßen. Und dann hoffe ich sehr, dass man langsam, ich bin da jetzt nicht revolutionär unterwegs, weil ich glaube, jede Revolution im Bildungssystem oder jedes Farbenspiel, das schon mal Revolutionen in unterschiedlichen Bundesländern ausgelöst hat bei den Parteien, war letztendlich nicht gesund. Also man muss das gesund machen, man muss auch alle mitnehmen. Ich bin da nicht die, die auf die Bremse drückt, aber zu sehr aufs Gas drücken kann man auch nicht. Also man muss gucken, wie geht dann da sowas. Und ich habe momentan noch eine sehr hohe Energie selber und spüre auch ein großes offenes Ohr im Kultusministerium, rund um die Ministerin, alles denken zu dürfen. Und das ist schon mal gut.
Reden wir noch mal über Markus Söder, der ja auch eine Rolle spielt als Ministerpräsident, hat sich gezeigt, dass es eigentlich wenig Themen gibt, an denen man nicht an ihm vorbeikommt. Also er spricht mit, er hat Ideen, er bringt auch immer wieder Sachen mit ein, die vielleicht auch immer wieder seine Minister und Ministerinnen überraschen. Wie siehst du Markus Söders Rolle in der nächsten Legislatur jetzt aus bildungspolitischer Sicht?
Wenn wir uns überlegen, was so seine Ansagen waren, und wir zittern ja alle, wenn der in Banz vors Mikro tritt und haben dann den Eindruck, er regiert ins Klassenzimmer durch. Das ist also schon echt eine Nummer. So ist es uns auch gegangen jetzt bei der einen Stunde mehr Deutsch. Da saßen wir 4 Stunden vorher mit der Ministerin im Kultusministerium, roundabout 20 Profis, die uns überlegt haben, welche Konsequenzen der PISA-Schock hat. Und als wir dann hörten, dass aus Banz kommt eine Stunde Deutsch, fühlst du dich, und das muss ich jetzt einfach mal ganz platt sagen, also ziemlich an der Nase herumgeführt. Du bringst deine Profession ein, viele Menschen beteiligen sich, man will es mit Ruhe, mit Professionalität, mit Verständnis gut umsetzen, und dann hast du die Diskussion abgefrühstückt, indem einer einfach sagt, eine Stunde mehr Deutsch. Aber erinnern wir uns kurz zurück, eine Stunde mehr Deutsch, die Verfassungsviertelstunde, Genderverbot, Religion ist eine rote Linie, da wird nichts verändert. Die Stundentafel in der Grundschule bleibt erhalten. All die Dinge, die er irgendwie ansagte, sind nicht umgesetzt aktuell. Haben wir das Genderverbot schon in einem KMS für die Schulen? Nein. Ist in der Teilzeit schon was passiert im Sinne von, mein Gott, die können doch jetzt mal die Frauen mehr arbeiten? Nein. Also all die polemischen, einfachen Schnellschusslösungen, die der Ministerpräsident im Sinne der Applauspolitik gegeben hat, er kriegt ja dann auch entsprechenden Applaus, wir wissen dann auch von wem, sind nicht bis dato in Stein gemeißelt, sind nicht mal in ein KMS gegossen. Das heißt, die Ministerin ist so stark aktuell, dass sie da dagegen hält mit ihrem Haus, mit unserer Expertise, weil sie holt alle rein und will von allen Lehrerverbänden, allen Elternverbänden der Wissenschaft wissen, was jetzt angesagt ist. Sie hält dagegen. Und das finde ich groß. Schwach wäre, wenn ich das, was der in Band sagt, wo alle zittern, übermorgen umsetze. Mhm. Nein, sie nimmt sich die Stärke und sagt, ich möchte überlegen, mir Zeit geben, um was Professionelles ins Feld zu setzen. Und deswegen glaube ich und hoffe so sehr, dass sie sich mit dieser Art von Politik durchsetzt und ihr Ressortprinzip ernst nimmt, ihr Ressort wirklich professionell nach vorne schiebt und gegen Schnellschüsse, gegen polemische Ansagen, manchmal die ganze Migrationspolitik ist ja für meine Begriffe wirklich krass, auch von der CSU, nicht nur von der AfD, auch von der CSU, auch von den Freien Wählern, dass sie sich da dagegen stellen traut, weil sie an die Bildung der Kinder denkt. Und an der Stelle würde ich noch gern ein Beispiel machen. Die Ministerin hat in im Rahmen des Bildungsausschusses, als sie erstmals ihre Ideen für die Zukunft vorstellte, auf die Frage eines AfD-Abgeordneten, was man denn jetzt für die deutschen Kinder eigentlich macht. Also es war ein für mich sehr schwieriger Moment, pariert und hat gesagt, jedes Kind, das bei uns in Bayern zur Schule geht, ist ein Kind von uns. Und ich habe noch nie im Bildungsausschuss Applaus erlebt, und zwar sehr spontanen Applaus von allen, bloß eben nicht von den zwei Menschen aus der AfD. Und das war für mich also echt so ein Ritterschlag. Ich habe mir dann gedacht, hey, wer das so sagt und wer da so hinsteht, und wir tun das ja auch, keine Schulleiterin hat noch je ein Kind abgewiesen, kein Lehrer hat gesagt, du nicht, weil du kommst irgendwo aus dem Kriegsgebiet und dich nehme ich auch nicht, weil du sprichst kein Wort Deutsch, und dich will ich auch nicht, weil du bist der Schlägertyp, und wir wissen, warum er schlägert. Nein, wir versuchen für jeden ein Sprachangebot, ein Integrationsangebot, ein ich nehme dich an die Hand Angebot zu machen, und es hat sie so groß da pariert. Ich erzähle das überall und deswegen jetzt hier auch in dem Podcast, weil ich das als ein Zeichen sehe, dass sie mutig ist und professionell ist und hinsteht und auch mal rausgibt.
Simone, du machst Hoffnung auf die kommende Zeit und du zeigst auch, dass du mit viel Energie und mit Elan weiterhin drangehst nach all der Zeit, die du schon Präsidentin bist. Ist es sehr bewundernswert, dass du da so viel Kraft noch hast. Ich wäre an dieser Stelle, auch mit Blick auf die Uhr, können wir es von mir aus abrappen, es sei denn, du hast noch was, was du gerne unbedingt noch loswerden willst. Ja, bitte.
Wir haben über den Koalitionsvertrag gesprochen und ich bin sehr froh, dass an Position 1 unter dem Kapitel Bildung, Demokratie und Wertevermittlung und Erinnerungskultur steht. Und mir ist es ein großes Anliegen, neben all den Themen der Digitalität, der Inklusion, der Integration, viele Nachhaltigkeitsthemen haben wir auch noch. Also wir haben ganz viele Themen, die Gesellschaft gerne hätte, dass wir sie auch thematisieren. Müssen wir reden in der jetzigen Zeit über die Chancen der Demokratiebildung an unseren Schulen? Und ich muss das jetzt hier noch anmerken, weil, weißt du, ob eine Stunde mehr Deutsch, eine Stunde mehr Förderung, eine Stunde da weniger, eine Stunde dort mehr, ja, das können wir alles diskutieren. Wir glauben und wir hoffen auch sehr, dass die Ministerin es so setzt, wie sie es versprochen hat, dass die Eigenverantwortlichkeit der Schule entscheidend ist. Aber das Thema Demokratiebildung muss gesetzt sein von der Politik. Und wenn ich eine Stunde weniger Pythagoras mache und wenn ich eine Stunde weniger einen Aufsatz bespreche und wenn ich eine Stunde weniger das Periodensystem diskutiere, aber dafür mir Zeit nehme für Partizipation von Schülerinnen und Schülern, für eine Fragestellung, hey, warum sind die denn schon wieder auf die Straße gegangen? Was war denn da? Wie? Im Kriegsgebiet? Was ist denn los in dem Kriegsgebiet? Warum ist denn da Krieg? Warum ist bei uns noch kein Krieg? Ich formuliere jetzt mal bewusst so, es gibt ja auch viele Ängste, die Kinder haben. Was ist denn überhaupt die Staatsform der Demokratie? Was bedeutet Klassensprecherwahl? Komm, wir üben das mal hier, wir machen das jetzt hier. Und du übernimmst volle Kanne Verantwortung. Also mir ist es ein ganz großes Anliegen. Wir hatten 2015 das Manifest Haltung zählt veröffentlicht, weil es uns geschaudert hat, wie man über Migranten gesprochen hat. Und wir haben uns positioniert, dass wir gegen die Verrohung der Sprache sind, gegen die Verrohung in der Gesellschaft sind und für die Demokratie einstehen. Und es tun jetzt so viele Menschen auf der Straße da draußen. Und deswegen glaube ich, lasst uns alle miteinander diskutieren über den Schwerpunkt der Demokratiebildung an den Schulen. Und das geht nicht mit einer Verfassungsviertelstunde, sondern das bedeutet einen grundlegenden Change in dem, was eigentlich Aufgabe von Schule ist. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich muss das überall anbringen, weil so viele Kolleginnen und so viele Kollegen das täglich tun und merken, dass wir Demokraten erziehen müssen, dass wir Kindern, die überhaupt nicht wissen, was ist denn eine andere Staatsform? Gibt es da überhaupt was anderes? Was soll denn passieren? Gott sei Dank haben sie all das nicht erlebt, aber wir müssen mit ihnen das diskutieren. Und da bin ich froh, dass das beim Koalitionsvertrag an Position 1 steht und auch eine Ministerin zu haben, die das immer wieder thematisiert, tut gut, weil manch andere vergehen sich an der Demokratie und da müssen wir dagegenhalten.
Und ich merke da auch wieder, dass du trotz all der Diskussionen, die wir hatten, dass du dieses Thema aufbringst, zeigt ja, wie viel Leidenschaft, und das ist jetzt auch wieder wo du natürlich bei uns offene Türen einrennst, die wir ja auch sagen, trotz all der Schwierigkeiten in diesem Bildungssystem müssen wir uns auch noch diesen Herausforderungen annehmen und müssen sagen, hey, das ist eine Sache, die schaffen wir als Lehrerinnen und Lehrer auch, die gehen wir an, die wollen wir angehen, ja. Auch wenn es gerade sehr wenige Lehrkräfte sind. Ja.
Absolut. Und viele wollen auch die politische Bildung Könnte man jetzt auch noch drüber reden, wenn Kinder fragen zum Krieg in Gaza, sag mal, bist du für die einen oder für die anderen? Und wenn Journalisten dann die Frage stellen, ist politische Bildung eigentlich erlaubt oder müssen sie neutral sein? Dann müssten wir sofort aufklären über den Beutelsbacher Konsens. Wir müssen alle ermutigen, politische Bildung zu machen. Pfeif auf den Pythagoras, irgendwann schnallen sie es schon mit dem A² plus B² ist C². Jetzt müssen sie schnallen, was passiert denn auf der Welt? Kinder haben immense Ängste und das ist politische Bildung auch im Sinne von, was passiert auf der Welt? Und freilich darf ich als Lehrer sagen, dass ich auf der Demo war. Die Bundesbildungsministerin hat aufgerufen, die Lehrerinnen und Lehrer zu Demonstrationen gegen Rechts, so wie immer sie auch heißen. Ich will gar keine Titel jetzt noch reinholen, weil die werden alle kritisch diskutiert. Aber hinzustehen für die Demokratie, das ruft sie auf. Und das heißt, Lehrerinnen und Lehrer sind Vorbilder in der Gesellschaft. Und sie müssen sich bekennen. Sie haben eine politische Meinung und die darf man sagen und man muss die anderen Meinungen sagen. Und dann die Vielfalt den Kindern anzubieten. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir viele Kolleginnen und Kollegen ermutigen. Und da sehe ich jetzt auch wieder die Aufgabe eines Lehrerverbandes. Ich spreche hier nicht das Wort zum Sonntag, sondern ich möchte Kolleginnen und Kollegen ermutigen, und auch empowern, dass sie das tun. Und ich habe den Ministerpräsidenten darauf angesprochen, ich habe alle, die wir unter die Finger kommen, aber auch die Kultusministerin angesprochen, sie werden immer alles tun, um uns diese Aufgabe auch zu legitimieren. Weil manche meinen ja, wir dürfen das nicht tun. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir das überall und immer sagen. Und deswegen danke, dass ich das jetzt auch noch anbringen konnte.
Ja, natürlich, auf jeden Fall. Es ist ein super wichtiger Punkt. Simone, dann sage ich, mach's gut. Auf Wiedersehen. Danke dir.
Ich sage herzlichen Dank und wie groß, dass ihr solche grandiosen Podcasts macht.
Mit dir immer. Bis bald.
Mit euch.
Das war die letzte Folge der ersten Staffel Bildungsblick. Meine letzte Folge war es allerdings doch noch nicht so ganz, es kam nämlich noch was Unerwartetes rein. Wir wollen noch eine außerplanmäßige Folge senden, in der es um den Stand der Schulpsychologie in Bayern gehen soll. Das ist für mich als ausgebildeter Schulpsychologe natürlich ein Herzensthema und insofern wird das dann meine allerletzte Folge. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Die Staffel war bestimmt nicht immer leicht zu hören. Du hast dich durch super viele Infos gekämpft und bist auch dann tapfer dran geblieben, wenn es mit dem ungeschönten Blick auf das Bildungssystem vielleicht nicht so rosig war. Wir hoffen, dass du all die Hintergründe aus der Staffel mitnimmst und dich in Zukunft für eine bessere Bildung einsetzt. Wir tun das auf jeden Fall. Wenn dir diese Staffel gefallen hat, dann erzähl gerne, dass es uns gibt und wo man uns hören kann. Das hilft uns sehr und es hilft uns auch, wenn du uns hier auf Spotify bewertest oder wo auch immer du uns gerade hörst. Du kannst uns natürlich auch gerne ein persönliches Feedback schicken und dafür erreichst du uns unter bildungsblick@bllv.de. Da freuen wir uns natürlich auch immer über konstruktive Kritik. Zum Schluss noch ein dicker Applaus und ein fetter Jubel an alle, die im Hintergrund an dieser Staffel gearbeitet haben. Das Benny, der mit seinen Ideen das Konzept des Podcasts bereichert hat und immer dafür gesorgt hat, dass aus den Worten dieses Podcasts am Ende ein richtig cooles Klangerlebnis wurde. Jonathan, der das Konzept des Podcasts mitentwickelt hat, der InterviewpartnerInnen an Land gezogen hat und der ganz, ganz viel organisatorische Arbeit drumherum geleistet hat. Clara, die super viel Gehirnschmalz in die Inhalte dieser Staffel gesteckt hat, die Moderationstexte geschrieben hat, InterviewpartnerInnen an Land gezogen hat und dann auch noch mit ihnen gesprochen hat. Laura, ohne die dieser Podcast nichts wäre, weil sie nicht nur inhaltlich voll drin ist, schneidet und textet, sondern auch immer den Überblick über alle Aufgaben, Zuständigkeiten und auch über das ganze Interviewmaterial hatte. Lena, die sich nicht nur mit den InterviewpartnerInnen kritisch auseinandergesetzt hat, sie hat auch noch die Datenbanken aufbereitet, hat geschnitten und war auch immer eine richtig gute Ansprechpartnerin bei allen Fragen zu Texten und Formulierungen, wenn jemand mal nicht weiter wusste. Marleen, die wirklich überall mit dabei war, die Interviews genauso geführt hat, wie Texte selbst einzusprechen, die Moderationstexte geschrieben hat und die immer ein offenes Ohr hatte, wenn ich beim Texten mal verzweifelt bin. Helena und Carina, die sich als Neue im Team voll und ganz auf den Podcast eingelassen haben und die uns in den Endzügen tatkräftig unterstützt haben. Und last but not least, ich weiß, Sie werden es nicht gerne hören, unsere zwei Hauptamtlichen, die diese Staffel begleitet haben. Marie, die immer an die Idee dieser Staffel geglaubt hat, uns durch ihre Orgaarbeit den Rücken gestärkt hat und nie die Stimmung im Team aus den Augen gelassen hat. die auch alle gerissenen Deadlines mit verständnisvoller Ruhe ausgehalten hat. Und Sabine, die Maries Aufgaben so reibungslos übernommen hat, als wäre sie immer dabei gewesen.
So, und hier jetzt ein kleiner Stopp. Hier ist der Benni aus der Redaktion von Bildungsblick. Und wenn Gerrit schon jeden Einzelnen von uns ein kleines Danke ausspricht am Ende dieser letzten Folge der ersten Staffel, dann wollen wir uns es nicht nehmen lassen, das Gleiche zu tun. Jeder Podcast kann noch so gut geskriptet sein, kann noch so gut organisiert sein im Hintergrund und mit noch so schönen musikalischen Untermalungen und Soundeffekten unterlegt sein. Wenn ihn niemand einspricht, kann ihn niemand hören. Und darum komplettieren wir jetzt die Reihe. Gerrit, ohne dessen Ideen, ohne dessen Engagement und letztendlich ohne dessen Stimme dieser Podcast nicht so gut geworden wäre, wie er geworden ist.
Es war mir eine wirkliche Ehre, in einem so coolen Team zu arbeiten. Das vorletzte Dankeschön geht an unseren Sponsor, den BLLV Wirtschaftsdienst. Der hat diese Staffel finanziert und so ermöglicht. Vielen herzlichen Dank dafür. Und das letzte Dankeschön, das geht an euch. Schön, dass ihr dabei wart. Das war's mit der ersten Staffel Bildungsblick. München, wir haben ein Problem. Ein Notruf an die Bayerische Bildungszentrale. Bis zum nächsten Mal.